Also ich habe bis heute eigentlich keine Ahnung, wie man eine Skulptur wirklich richtig aufbaut oder abformt und dann wieder einen Guss macht und so weiter. So, ich habe das nie gelernt, interessiert mich eigentlich auch nicht. Und dadurch habe ich einen sehr unkonventionellen eigenen Weg gefunden und begangen. Bis heute folge ich so einfach meinen eigenen Experimenten.
Sagt Wolfgang Flath und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Kunstpause, dem Podcast des Stoberkreises der Freunde der Nationalgalerie. Mein Name ist Michael Krieger und ich habe heute den in Berlin ansässigen Bildhauer Wolfgang Flath bei mir zu Besuch. Hallo Wolfgang.
Hallo Michael, ich freue mich über die Einladung, vielen Dank.
Sehr schön. Du hast dir im Vorfeld wie immer eine Arbeit aus der Sammlung der Freunde ausgesucht, zu der wir erstmal reisen wollen, bevor wir uns dann auch gerne über andere Themen unterhalten. Und du hast dir die Arbeiten von David Reed ausgesucht. Ich spreche bewusst im Plural, du hast auch darauf hingewiesen, dass du jetzt nicht eine rauspickst, sondern es gibt mehrere. Die Freunde haben nämlich 2016 gleich 8 Stück erworben aus den sogenannten Color Studies. Nämlich die Nummer 16, 17, 18, 41, 60, 2013, 60, 2014, 61 und 63. Und die sind über einen Zeitraum von 2012 bis 2015 entstanden. Alle haben das für Reed ganz typische Moment einer sehr überlegten, aber zugleich auch, wie ich finde, luftig leicht wirkenden Geste. Und bei allen sind immer irgendwie leuchtende Neonfarben dabei. Jetzt würde mich interessieren, lieber Wolfgang, warum hast du dir speziell diese Arbeiten von David Reed ausgesucht und warum nicht nur eine davon?
Ja, ich hätte vielleicht mir auch eine aussuchen können, um ein bisschen spezifischer darauf einzugehen. Aber tatsächlich ist es einfach so, David Reed hat mich ganz früh über so ein Interview, ich denke es war im Flash Art Magazin, ist er mir begegnet auf meiner Suche dessen, worum es mir in der Kunst geht oder was ich interessant und spannend finde. Und ich fand es super faszinierend, wie er eigentlich eine Leichtigkeit, Schnelligkeit, so eine Geste, das, was wir eigentlich auch so aus dem Expressionismus oder so kennen, abstrakten Expressionismus, eigentlich greift er das auf, aber inszeniert es nochmal um eine Ebene weiter. Also sprich, es ist nicht eine intuitive, momentane Geste, die im Moment heraus entsteht, sondern es ist wirklich eine Inszenierung und sehr genau geplant. Und so gibt es dann eben diese Color Studies, die ich besonders interessant finde, wo ich mir tatsächlich auch selbst eine Arbeit gekauft habe, weil ich so begeistert von dem Typen bin. Und interessant eben, dass er so auch mit Notizen und Probenfarbexperimenten dann wirklich so seine Gemälde explizit ganz detailliert plant und auch dann diese schnellen Schwünge und Rakelgesten, die so ein bisschen ornamental und ja, barock fast schon irgendwie so inszeniert sind, aber wirklich dann mit Abkleben und Schleifen und Nacharbeiten und Detailarbeiten dann, also diese Gemälde super perfekt dann letztendlich umsetzt. Und das, also ich finde, einen sehr spannenden Künstler. Um diese Ebene weiter, einen Abstraktionsgrad weiter sozusagen.
Ja, du hast es gesagt, das sind Gemälde, die sehr geplant sind, aber im ersten Augenblick sehr leicht daherkommen, als wäre es halt ganz schnell einfach nur aufgetragen, so in 5 Minuten, sage ich mal, fertig gemacht. Man muss sich also ein bisschen hineinsehen, um das Ganze zu erkennen. Und ich finde ja, die Bilder von Reeds erkennt man sofort. Also wenn man eins vor der Nase hat, weiß man sofort, dass das ein David Reed ist. Ich finde, das ist eine ganz spannende Sache, weil ich eine Frage an dich habe, nämlich muss man Kunst sofort identifizieren können, also diese Zuordnung. Es gibt ja so ein paar Künstler, von denen man sofort weiß, wer es ist. Also ein Picasso erkennen auch die meisten auf Anhieb gleich, wenn sie ihn angucken. Oder auch an Mondrian, zumindest die älteren Werke, in der letzten Schaffensphase, die erkennt auch jeder sofort. Denkst du, dass es irgendwie notwendig ist, als Künstler so eine ganz, ganz krass offensichtliche Handschrift zu haben?
Also dachte ich zumindest früher, aber interessanterweise ist es ja erst hinterher, entsteht ja diese Prägnanz, ne? Weil beispielsweise Picasso gibt es ja ganz unterschiedliche Phasen, Werke, Werkgruppen, Keramiken, Masken, alles Mögliche, was er gemacht hat. Ne? Das ist ja ein gutes Beispiel für, wie divers und unterschiedlich der eigentlich gearbeitet hat und dann ist trotzdem so eine hohe Wiedererkennbarkeit, zumindest denkt man das. Und so ist es ja bei vielen Künstlern, ne? Aber ja gut, das ist natürlich die Sicht von außen. Als Künstler selber geht es, glaube ich, mehr aus so einem Impuls heraus, dass man sich mit einer Sache beschäftigt und die vertieft und weiter spezialisiert oder sich weiter aus einem Problem entstehen 1000 neue Probleme, die man weiter bearbeitet. Und so entstehen Serien oder entstehen Werkgruppen oder letztendlich dann auch wieder eine Wiedererkennbarkeit. Ne? Also das, die auch, denke ich, bei mir auch vorhanden ist.
Auf jeden Fall. Dazu kommen wir gleich noch. Ich spreche ja da genau eine bestimmte Art von Bildern an, die du machst, aber kommen wir gleich nochmal zu. Du bist ja selbst Bildhauer. Also gar kein Maler, hast jetzt aber trotzdem mehr sozusagen einen Maler ausgesucht. Hier, wie wird man denn eigentlich Bildhauer oder wie entscheidet man sich dazu, Bildhauer zu werden?
Eigentlich ist die Basis in meiner Kindheit gelegt. Letztendlich sind wir so 68er-mäßig ohne Fernseher aufgewachsen, didaktisch mit 6 Brüdern auf dem Dorf. Wir haben in der Erde gebuddelt, bis wir auf Lehm stoßen und mit dem Lehm dann irgendwelche Pfeifen modelliert und Winnetou gespielt. Und später kam eigentlich dann so eine Auseinandersetzung mit Bauhaus, eigentlich über Design und Bauhausmöbel, Bauhausarchitektur kam ich zur Kunst letztendlich. Tatsächlich der handwerkliche Aspekt, der ist halt schon ganz früh angelegt, weil wir immer gebaut, gebastelt hatten, auch als Geschwister, als Family so hinterm Haus, in der Werkstatt. Meine Möbel habe ich mir früh selber gebaut, der ganze Anfang ist eigentlich so gelegt, eher so im Design, in der Auseinandersetzung und Interesse an Design. Und dann hatte ich Malerei studiert an der Akademie, wobei ich relativ schnell festgestellt habe, so was Malerei anbelangt, also den ganz klassischen Weg in der Malerei zu gehen, war ich immer auf der Suche nach einem ganz eigenen Weg, einer eigenen Formfindung, eine eigene Sprache zu finden. Und bin dann eigentlich letztendlich auch in der also Ausgrenzung dessen, was ich nicht machen möchte, weil es ausgetretene Pfade sind, bin ich letztendlich dann bei der Bildhauerei gelandet letztendlich. Und also über Reliefarbeiten, dreidimensionale räumliche Arbeiten, das waren dann auch so Aspekte wie in der Malerei suchen wir nach dem Raum, ne? Und ich hatte die Malerei sowieso auf den Kopf gestellt und durch Fräsen in die Oberfläche sozusagen nicht mehr additiv, sondern rückwärts gearbeitet, also Material wegnehmen. Und dann wurde es auf einmal räumlich, dreidimensional, materiell, physisch, spielten Oberflächen eine Rolle. Und durch Zufälle bin ich letztendlich dann auch zur Bildhauerei gelangt. Allerdings muss ich dazu sagen, habe ich es nie studiert und nie gelernt. Ne? Dadurch habe ich möglicherweise auch so einen ganz eigenen Weg eingeschlagen. Also ich habe bis heute eigentlich keine Ahnung, wie man eine Skulptur wirklich richtig aufbaut oder abformt und dann wieder einen Guss macht und so weiter. So, ich habe das nie gelernt, interessiert mich eigentlich auch nicht. Und dadurch habe ich einen sehr unkonventionellen eigenen Weg gefunden und begangen. Bis heute folge ich so einfach meinen eigenen Experimenten.
Wie gehst du dann vor? Kann man sich das so Trail-and-Error-mäßig vorstellen? Du probierst was aus und es funktioniert oder funktioniert nicht? Oder ist es doch sehr überlegt?
Naja, das ist so eine Kombination wahrscheinlich aus beidem. Zum einen hat mich Bildhauerei immer fasziniert und interessiert. Also so Arbeiten, ganz klassisch jetzt mal Moore, Brancusi oder die Flamme von Bernhard Heiliger, was wirklich so eine Vorzeigeskultur ist, meiner Meinung nach sensationelles Werk. Dann habe ich immer mich eigentlich daran auch dann orientiert, als ich anfing, Skulpturen zu bauen. Dadurch, also wie ich arbeite, ist ja tatsächlich mit Recycling, Upcycling von einfachen Materialien, Pappmaché, Holz, Latten zu verschrauben, modellieren mit Pappmaché und so weiter. Also es ist wirklich sehr unkonventionell und deswegen hat es, glaube ich, auch eingeschlagen. 2005 hatte ich die erste Skulptur auf dem Artforum gezeigt und das war einfach halt nicht gesehen bis dahin sowas. Auch von der Materialität, eben von der Arbeitsweise. Dann mit geschredderten Kunsttexten da Pappmaché-Skulptur hinzustellen. Ich glaube, das hat so auch dann ganz gut funktioniert dadurch.
Ja, wenn man sich deine Skulpturen jetzt anguckt, die zum Beispiel in großen Gebäuden, in freien Räumen, häufig auch in der Luft hängen, dann wenn die angucke, ich sehe sofort irgendwie eine organische Form, habe auch unweigerlich die Assoziation irgendwie Rücken oder irgendwie ne, so ein Rückgrat vielleicht sogar, was man sieht, oder irgendwas Knochengerüst in der Richtung, ist aber nur meine Sichtweise, man kann natürlich auch volle Abstraktion darin wieder erkennen. Das ist jetzt ja auch etwas, wo ich, also wenn ich Bildhauerei höre, dann habe ich sofort immer was Konkretes, Figürliches im Kopf. Und das würde ich dir aber nicht sofort unterstellen. Liege ich da richtig oder bin ich da voll auf dem Holzweg?
Tatsächlich arbeite ich komplett abstrakt von meiner gedanklichen Ausgehensweise. Also arbeite ich ganz intuitiv, ganz abstrakt. Könnte man das eher so von der Herangehensweise als konkrete Kunst betrachten. Ist aber ja in der Formsprache organisch und orientiert sich eigentlich an der Natur, an so einer Logik der Natur. Ich folge der Sprache der Natur, die man also im Kleinsten findet, im Zellen, Knochenbälkchen, Skelettaufbau. Und ich, meiner Meinung nach ist es einfach so ein mathematisches Prinzip der maximalen Stabilität, ne, was sich fortsetzen lässt bis ins Universum. Diese Bauweise oder diese Rückkopplung immer an so eine natürliche Formensprache. Das ist eigentlich spannend, dass du dann das mit Rückgrat assoziierst, weil tatsächlich war auch mein Anfang war eigentlich so gegeben, dass mich so Skulpturen, klassische Skulpturen so fasziniert hatten, einfach in ihrer Eleganz und Volumen und Formensprache. Und meine eigene Skulptur ist dann wie so das so lange abgebürstet, bis das Skelett oder die Essenz der Skulptur noch steht, also das Rückgrat der Skulptur noch bleibt. Also als würde ich so mit so einem Röntgenblick so eine Flamme von Heiliger betrachten und dann nur noch das Skelett davon bauen sozusagen. Und habe tatsächlich auch einige Skulpturen ganz gezielt auch zitiert. Also das ist allerdings dann so 2005, 6, 7 passiert so. Und dann versuche ich mich irgendwann immer weiter zu lösen und gehe sehr viel intuitiver und freier an die ganze Geschichte ran, bis ich irgendwann die Möglichkeit hatte, und das hattest du ja angesprochen, dann diese große Installationen, einmal eine Gelegenheit bekam von einem Museumsdirektor, der einfach sagte, mach und tob dich hier aus. Und tatsächlich hatte ich das dann auch so wahrgenommen und ernst genommen. Das war ein Zentralmuseum in Utrecht, wo ich dann eine Rieseninstallation gebaut habe mit diesen fliegenden, knochigen, filigranen Formen, wo es quasi wie eine Dimensionenverschiebung dann gab. Also nicht mehr die Skulptur, ich umgehe und umkreise die Skulptur und diese Vielansichtigkeit und dieses ganze Thema, sondern auf einmal bin ich Teil der Skulptur oder wie so eine Mikrobe, die sich da durch so einen Organismus durchbewegt, sowas.
Noch eine Frage zu dem, auch wie dem Entstehungsprozess. Ich kann mir ja vorstellen als Bildhauer, dass die Physik, um es mal ganz platt zu sagen, bester und vielleicht auch schlechtester Freund zugleich ist. Und wie stark beeinflusst die Gesetzgebung der Physik letztlich dann auch, was du machen kannst? Weil ich stelle mir immer so vor, eine Malerin oder Maler, gut, die sind zweidimensional, damit ist schon mal vieles erledigt, aber die können ja letztlich machen, was sozusagen die Expression erlaubt. Das kann der Bildhauer vielleicht nicht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt so aus Pappmaché in 5 Meter lang ganz stabilen Stab bauen kann, weil das geht einfach nicht, weil der würde irgendwo brechen. Wie sehr also musst du der Natur folgen, in dem, wie du deine Skulpturen gestaltest?
Ja, das ist tatsächlich eine dramatisch, ne? Weil also ich arbeite ja tatsächlich permanent gegen die Gravitation. Und ja. Also so lautet dann auch schon Ausstellungstitel. So diese hängenden Skulpturen. Also ich komme leider nicht ohne diese Drahtseile aus. Ne? Also
ja.
Am liebsten würde ich das ja in die Luft werfen wie so ein Lasso und dann bleibt es da stehen. Also das wäre wirklich so vom Gefühl her eigentlich das, wenn es funktionieren würde. Aber ich versuche natürlich genau dieses Gefühl zu erzeugen oder diese Energie oder diese so Dynamik wie so ein Wurf in den Raum. Das ist eigentlich das, woran ich arbeite, ne? Dass man letztendlich, dass es gelingt, dass man die Drahtseile dann tatsächlich ignoriert und wirklich nur die Skulptur sieht, wie so eine eingefrorene Luftbewegung oder schnelle Bewegung im Luftraum. Das ist eigentlich das, was ich faszinierend finde. Aber ich ärgere mich täglich.
Wollte gerade fragen, wie genervt du manchmal auch bist von den Dingen, die halt dann nicht klappen.
Aber auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, also es war von Anfang an eigentlich ein Anliegen, dass meine Skulpturen stehen. Also wie ein Tänzer auch immer einen Schwerpunkt hat, immer einen Balanceakt, der immer... Also, dass wir nicht durch Tricks, man kann natürlich durch Dinge fixieren, festschrauben und irgendwelche, sag mal so Chokes erzeugen, ne, indem man so denkt, es müsste ja eigentlich kippen, müsste ja eigentlich umfallen oder so. Mhm. Das versuche ich eigentlich immer bei Skulpturen zu vermeiden, sondern die müssen in sich eine Logik tragen, also auch wie in der Formensprache auch eine Logik existiert, so muss es als Skulptur auch stehen. Es ist natürlich immer spannend, so die Gravitation so scheinbar so ein bisschen auszutricksen, aber ja.
Du machst ja monumentale Außenskulpturen, wenn ich es mal so nennen darf. Und ich gebe zu, ich kann mir da kaum vorstellen, wie man da eigentlich rangeht. Also kann ich mir da Wolfgang Flaut vorstellen, der mit einer Skizze wie ein Dirigent dasteht und lauter Gewerke werkeln lässt und da kaum mehr selbst quasi Hand anlegt und nur noch die Idee übrig ist? Oder wie kann man sich da diesen Prozess vorstellen, von der Idee bis zur Umsetzung, dann eben von diesen riesigen Werken, die eben nur noch in der freien Luft oder dann eben draußen stehen müssen, weil sie anders gar keinen Platz mehr finden würden?
Ja, tatsächlich wäre es schön, ne? Man könnte einfach dirigieren und dann würden die Dinge so von selbst entstehen. Aber ich liebe es eigentlich viel mehr, selber im Atelier zu stehen und mit meinen Leuten da zu arbeiten und wirklich bauen und so, also werkeln. Also viel lieber als mein Büro und meine E-Mails zu beantworten, stehe ich in der Werkstatt und bin da wirklich am Schweißen. machen, bauen, schleifen. Also ich bin natürlich auch super dankbar, dass ich Unterstützung habe und nicht alles alleine machen muss, also auch gar nicht könnte, aber im Prinzip liebe ich es, so die Dinge selber zu formen. Ne? Mhm. Es gibt natürlich dieses andere Konzept, dass man sagt, man macht eine Skizze, geht zu einer Produktionsfirma und lässt es herstellen, kann nachher noch irgendwie noch an irgendwelchen Kleinigkeiten Änderungen vornehmen oder rummeckern. Ich kann jetzt leider gar nicht rummeckern, weil alles, was ich gemacht habe, habe ich selber gemacht und selber alle Fehler selber produziert.
Genau, gerade bei den großen Skulpturen ist es ja so, da wirst du ja wahrscheinlich nicht einfach loslegen, weil du da jetzt Bock drauf hast, sondern da gibt es jemanden, der was haben möchte von dir. Ich erinnere mich, wir waren vor einiger Zeit bei dir im Atelier und du hast so einen Hinweis gegeben, dass die Berliner Sparkasse Arbeit bei dir in Auftrag gegeben hat. Und wie darf man sich das vorstellen? Ruft da eines Tages der Direktor an und sagt, wir hätten gerne genau das, weil das haben sie irgendwo gesehen und du sollst das jetzt irgendwie reproduzieren. Oder die sagen dann, vorhin, wie du es gesagt hast, der Museumsdirektor, hier, Raum, viel Spaß beim Ausformen. Wie kann man sich das vorstellen, wenn so eine Auftragsarbeit, eine große Auftragsarbeit an dich herangetragen wird?
Ja, tatsächlich, also eine Sparkasse in Süddeutschland, ein Neubau einer Sparkassenfiliale. Wo ein Luftraum existiert über 3 Etagen, also prädestiniert und perfekt für meine Arbeit. Dort gab es einen kleinen Wettbewerb, eine kleine Kommission, die Künstler ausgewählt hat und dann um Vorschläge gebeten hat. Dann hatte ich tatsächlich da die Möglichkeit bekommen, das zu realisieren. Diese Arbeit wird jetzt tatsächlich gerade installiert. Mhm. Schon ziemlich spektakulär, finde ich, und auch großartig für mich, dass ich solche Arbeiten realisieren kann. Ne? Und parallel haben wir gerade die Tage einen Wettbewerb abgegeben für eine große Außenskulptur, für so ein Fraunhofer-Institut. Thematisch perfekt passend auch mit meiner Arbeit.
Ja, super.
Ich bin mal gespannt. Also, und wenn ich das dann möglicherweise realisieren kann, dann geht es los auf Grundlage des Modells. Dann fangen wir an, da das hoch zu skalieren und zu bauen und in die Realität umzusetzen.
Ist es dann so, wenn jetzt so eine Auftragsarbeit zustande kommt, dass da ein Dialog mit dem Auftraggeber stattfindet? Klar, ich meine, es gibt Begrenzungen, nämlich der Raum, in dem das dann sein soll. Oder gibt es da dann auch so Wünsche, dass man sagt, du hast gerade die 3 Etagen angesprochen, den Freiraum bei dieser süddeutschen Sparkasse, wo dann gesagt wird, ja, wir hätten aber nur gerne in den obersten 5 Metern was. Wie kann man sich das vorstellen? Also wie viel künstlerische Freiheit willst du dir auch rausnehmen? Und wie viel möchte aber vielleicht der Auftraggeber manchmal auch ein bisschen hineinvorwerken in das, was entstehen soll?
Ich glaube tatsächlich, in diesem Fall waren die auch etwas geschockt über die Dimensionen, die ich da jetzt abliefere. Aber
ist doch gut, oder?
Ja, aus meiner Sicht auf alle Fälle. Also ich liebe das, den Raum auch wirklich einzunehmen und damit zu arbeiten. Und lass mir eigentlich relativ wenig in meinen künstlerischen Entwurf reinreden in dem Sinn, aber bin immer auch absolut dialogbereit und absolut interessiert auch daran, was andere darüber denken. Wie ich das dann umsetze, ist ja dann nochmal was anderes. Ja, ist auch immer ein spannender Prozess letztendlich. Ja. Aber ich bin immer daran interessiert, dass alle happy sind am Ende. Mhm. Also ist ja nicht nur meine eigene, ich tanze ja nicht alleine auf der Veranstaltung.
Das stimmt. Und gibt es da auch diesen Moment, also ich kann mir vorstellen, man sieht irgendwo eine Arbeit von dir und denkt sich, wow, sowas finde ich großartig, würden wir vielleicht auch gerne haben wollen. Kommen dann auch manchmal auf potenzielle Auftraggeber auf dich zu und sagen, wir hätten das gerne nochmal für uns? Oder gibt es das gar nicht?
Im Prinzip ist es schon ein Stück weit so, dass also über die realisierten Arbeiten immer wieder auch dann Anfragen kommen oder also so, das ist ja auch das Schöne, das trägt sich dann irgendwie auch wieder weiter. Das passiert dann auch über meine Galeristen und Händler, also die mich großartig vertreten und unterstützen letztendlich in dem, was ich da mache. Und ja, so ist es ist nicht so, dass es alles ein Selbstläufer ist und alles von alleine funktioniert und läuft und so, aber ich bringe ja auch vollen Einsatz und dann sprechen die Werke wieder für sich und laden wieder neue Interessenten ein.
Ist ja auch klar, die beste Werbung.
Genau, passiert tatsächlich immer wieder so Anfragen auf die Art und Weise.
Ja. Also wenn man jetzt kein großes Atrium zu füllen hat, sondern vielleicht interessiert ist an dem, was du sonst noch machst. Wir haben es ganz am Anfang schon mal kurz angesprochen, dass du es ja selbst auch gesagt hast, dass du ja eigentlich Malerei auch studiert hast. Und du machst ja auch Malerei im weitesten Sinn, hast du ja vorhin schon gesagt, du nimmst eher weg, als dass du was hinzufügst. Wenn man sich mit dir beschäftigt, dann kommt man unweigerlich an den Mondbildern irgendwann nicht mehr vorbei. Ich nenne sie so, wenn man das dazu sagen darf, weil das sind diese, ja, ich finde, wahnsinnig tollen Konstrukte, Wandstücke würde ich ja eher dazu sagen, die du da hast, die man ganz schlecht fotografieren kann. Das muss ich an der Stelle aussagen, weil es spiegelt auch sehr extrem, was ja aber, glaube ich, auch der gewünschte Effekt ist. Und also wer nicht weiß, worüber ich jetzt spreche, sollte das unbedingt jetzt mal kurz nebenbei googeln. Findet man super leicht. Wenn man Wolfgang Flatt sucht, findet man das sofort, was ich meine. Und das ist ja ein ganz starkes Relief, vor dem ja dann nochmal eine Scheibe ist, die eingefärbt ist und dadurch ja auch spiegelt. Und sieht aus wie eine ganz brutale Hochglanzfotografie von der Mondoberfläche. Ich finde, man sieht auch auf Anhieb gar nicht, dass es ein Relief tatsächlich ist, was sich drunter befindet. Und wie kommt man auf diese Idee, das zu machen? Du hast ja auch einige davon mittlerweile auch schon produziert und auch gut verkauft, glaube ich.
Also im Prinzip, nachdem ich jahrelang eine Serie Holzreliefs gemacht habe, die tatsächlich diesen stärkeren Bezug auch zu David Reed nochmal hatten, ne? Also wo es um Pinselgesten und Strippings geht, die zitiert werden und dann in Holz gefräst werden, fing ich parallel an, Aluminiumreliefs zu realisieren, die tatsächlich dann so Einschläge in der glatten Metalloberfläche aufweisen und so interessante, wie so natürliche Strukturen oder so, oder wie so zerfressen, ja, also wie Einschläge letztendlich, wie so gewaltsame Einschläge. Und über diese Serie kam ich zu dieser neuen Serie Dark Side of the Moon, nenne ich die. Also bist du mit den Mondbildern auch ganz genau auf dem richtigen Pfad. Und interessanterweise ist es so, dass ich dann letztendlich über Design, also über mein permanentes Interesse auch an Oberflächen, Materialien, Design, Gestaltung auf diese Glasscheiben wieder kam, dichromatisches Glas, was einen interessanten Effekt eben mit sich bringt, dass die Arbeit, also mit dem Auge kann man sehr gut fokussieren auf den Hintergrund, also auf das Relief, was im Hintergrund auch farblich bearbeitet ist. Und auch diese Kraterlandschaften da aufweist und andererseits auf die Spiegelung fokussieren kann. Also das Glas hat so diese Eigenschaft, dass es zwischen Durchblick und Spiegelung hin und her flippt, sage ich mal. Und diese Arbeit, die ist extrem schwer zu fotografieren, weil sie aus jeder Perspektive und aus jeder Tageslicht- oder Lichtsituation wieder anders wirkt, anders funktioniert. Und es ist so diese Diskrepanz, also es geht in meiner Arbeit häufig um Pole, um gegensätzliche Gegenpole, also so wie die Skulpturen ursprünglich immer auch auf architektonischen oder geometrischen Sockeln standen, Fünfecke, Ovale, gestapelte Ovale und so weiter, so eine Stabilität symbolisieren und das Fragile in der Skulptur, also als zwei Pole sich gegenübersteht, so ist es in dieser Arbeit so, dass die einerseits diese organische, erodierte Struktur im Hintergrund mit diesem ganz coolen Glas extrem gegensätzlich ist und aber sich irgendwie wieder gut kommentiert und korrespondiert. Und dass der Effekt eben, man assoziiert es sofort mit Mondoberfläche, was auch immer. Und gleichzeitig ist man aber wieder über die Spiegelung bei sich selbst. Also
man sieht sich ja immer selber auch im Bild.
Genau, und spätestens wenn man fotografiert, die Kamera stellt immer auf die Spiegelung scharf. Und dann werden immer Selfies gemacht vor meinen Arbeiten, was ganz witzig ist.
Ich habe auch eins.
Genau. Und ist aber eigentlich auch Teil der Arbeit. Und zwar steckt schon so diese Idee oder auch diese psychologische, schräge menschliche Eigenschaft dahinter, dass wir auf dem Mars fliegen, um dort nach Wasser zu suchen, aber auf unserem eigenen Planeten das Wasser verschmutzen, wo wir wirklich einen paradiesischen Planeten hätten, haben könnten und hier systematisch alles ruinieren. Also die in dieser Spannung leben wir ja auch und diese Spannung trägt meiner Meinung nach auch meine Arbeit in sich.
Wie viele hast du davon mittlerweile gemacht? Kannst du das noch, hast du das im Überblick?
Also ich habe ja vorhin auch schon erwähnt, ich stehe lieber im Atelier und bin am Arbeiten, als dass ich am Rechner sitze. Ich habe kein Archiv und keine Buchhaltung. Katastrophe.
Dann ziehe ich meine Frage zurück an der Stelle. Wenn man sich jetzt mal loslöst von allen Rahmenbedingungen, wir haben schon über Physik gesprochen und über die Zwänge, die sich manchmal auch ergeben, wenn man halt auch Projekte realisieren möchte, gibt es ja auch Budgets, die dann nicht überschritten werden dürfen, die dann festgelegt sind. Gibt es was, wenn du dich mal davon komplett distanzieren darfst, was du sagst, da hätte ich nochmal richtig Bock, das würde ich super gerne irgendwie umsetzen, wo es aber vielleicht derzeit keinen Rahmen einfach für gibt?
Es sind ja immer diese Begrenzungen, ne? Also meistens Budget oder auch tatsächlich habe ich ein wunderschönes, tolles Atelier. Aber immer das Gefühl, es ist immer zu klein. Also ich hätte gerne mal eine große Halle, in der ich mich austoben kann. Und was ich vorhin auch schon mal angesprochen hatte, also so eine Dynamik oder Kraft in so eine Arbeit, in so eine Installation zu realisieren, die einen also einfach von der Geschwindigkeit und von der Dynamik mitnimmt. Ich möchte eigentlich gerne, wie die Menschen berühren oder dass die wirklich so touched sind von dem Werk, von der Arbeit und mitgerissen werden sozusagen von der Bewegung, von der Kraft, von der Dynamik oder so. Da würde ich mich gerne noch weiter austoben. Ne? Leider sind die Möglichkeiten da, was zu realisieren, immer relativ begrenzt. Selbst in den Ausstellungsräumen, dann sind es auch wieder die Budgets oder die räumlichen Möglichkeiten und so weiter. Ne? Aber ich bin mal ganz zuversichtlich, da kommen schon noch Möglichkeiten.
Auf jeden Fall. Ich wünsche es dir auf jeden Fall. Du hast vorhin schon ganz kurz nochmal zu David Reed zurückgeblickt, weil deine, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, Scratch Paintings oder was es sind, wo du diese Kratzer drin hast, diese Gefräsungen. Da würde ich jetzt zum Schluss nochmal auch zurückkommen, inwiefern auch die Arbeiten von David Reed dich sozusagen auch in deinem künstlerischen Werdegang beeinflusst haben oder dass du auch sagst, du hast ja eben gesagt, du besitzt ja auch selbst eine. Wo würdest du den Link da setzen zwischen dem Maler David Reed und dem Bildhauer Wolfgang Flath? Gibt es da auch Arbeiten, wo du das ganz konkret verarbeitest, was David Reed gemacht hat?
Nicht ganz konkret, aber ich bin der Überzeugung, dass alles sozusagen, was man künstlerisch realisiert, also wie eine Geburt auf die Welt bringt, als wie so eine Kumulation dessen, was man sieht, was man liest, was man erlebt, was man fühlt. Da spielt natürlich David Reed, wie ich ja auch anfangs schon angesprochen hatte, einfach eine große Rolle, weil er früh in der Auseinandersetzung damit, was ist eigentlich Malerei, worum geht es in der Malerei, wo können eigentlich da noch Aspekte, wo liegen da noch so verborgene Aspekte, da hat er schon eine große Rolle gespielt. Da gibt es allerdings halt auch viele andere Künstler, die mich nachhaltig total beeindruckt haben. Und ich habe früh vermieden, eigentlich so jemanden wirklich nachzueifern oder nachzuarbeiten, sondern einfach die Aspekte, die daran interessant sind. Also ich liebe zum Beispiel auch Giuseppe Pennone und da würde man jetzt überhaupt erstmal gar keine Parallele zu meiner Arbeit ziehen. Aber es gibt poetisch oder da gibt es Ebenen, wo ich da schon auch klare Bezüge sehe. Also in der Haltung, in der...
Ja, sehr faszinierend. Lieber Wolfgang, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst hier in der Kunstpause.
Ganz herzlichen Dank auch für die Einladung. Wie gesagt, hat mir großen Spaß gemacht.
Sehr schön. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr noch mehr erfahren wollt über Wolfgang Flath, könnt ihr gerne googeln oder eben, wenn ihr über den Stubberkreis noch mehr wissen wollt oder die Freunde der Nationalgalerie, dann folgt uns gerne bei Instagram. Bis zur nächsten Folge. Ciao.